ARD.
Endlich Sommer und damit Festivalzeit. Endlich mal wieder mit Freunden zu lauter Live-Musik den Tag und die Nacht durchtanzen und einfach nur ausgelassen feiern. Aber halt, Festivals, das sind eben leider auch diese Veranstaltungen, zu denen tausende Menschen mit dem Auto anreisen, sodass sich oft kilometerlange Staus bilden. Die Veranstaltungen, die einen immensen Strombedarf haben und die Berge von Müll hinterlassen. Nicht zuletzt liegen gebliebene, demolierte Zelte. Alles nicht gut fürs Klima, schon klar. Aber klimabewusste Menschen haben das beobachtet und sich gedacht, das geht doch auch besser.
Auf jeden Fall. Ich glaube, das Foto 2 zeigt halt auf, wie es sein kann. Also im Endeffekt fehlt es ja vielen an der Fantasie. Wie kann man Dinge anders machen? Und ich glaube, hier soll halt vor allem gezeigt werden, hey, guck mal, es gibt Lösungen. Und in dem Moment, wo man halt auch lernt als Festival, okay, man kann schon Dinge anders machen, wenn das immer mehr Festivals sagen und immer mehr der Bedarf ist, das ist halt Marktwirtschaft, ja, dann werden Dinge auch günstiger und dann wird es normaler. Und ich glaube, das ist die Funktion, dass Foto 2 einfach zeigen will, ey, guckt mal, es geht auch anders und nach kann man Dinge auch höher skalieren.
Das ist Sarah Lüngen von The Changency, eine Agentur, die sich für mehr Nachhaltigkeit in der Musikindustrie einsetzt. Sie und andere haben sich zusammengetan, damit Festivals im Grünen auch selbst grün werden. Dazu haben sie sich einiges einfallen lassen, zum Beispiel Fahrräder neben der Musikbühne. Was ihr hier neben der Musik natürlich hört, dieses leise Summen, das sind Stromstrampler. Leute, die fleißig in die Pedale treten, um die Musiker mit Strom für Licht und Bass zu versorgen. Strom für die Bühne, live produziert durch die Muskelkraft der Besucher also.
Nun aber los!
Ein bisschen, ja. Man muss sich halt dran gewöhnen, ne? Aber Fahrradfahren verlernt man nicht. Also ich habe das per Zufall erfahren von diesem Event. Und dann dachte ich, warum nicht? Und da genau diesen Part, dass man da sowas beiträgt, sag ich mal, ne? Auf so eine Art. Finde ich ganz schön, das Konzept.
Ja, finden wir auch schön. Und das ist nur eine von sehr vielen Ideen, wie Festivals klimafreundlicher werden, sodass wir unbeschwert weiterfeiern können. Ich bin Susanne Tappe aus der NDR Info Wirtschaftsredaktion und heute wird es laut, bunt und es glitzert. In diesem Sinne, herzlich willkommen zu Mission Klima. Alle 2 Wochen neu in der ARD Audiothek und wo ihr sonst noch Podcasts hört. Abonniert uns doch gern.
NDR Info. Mission Klima. Lösungen für die Krise.
Wir werden die Zukunft verändert haben. Das ist ein Satz in der grammatikalischen Zeitform Futur 2. Und das Futur 2 ist gleichzeitig Motto und auch Name eines Musikfestivals im Hamburger Südosten. Dieses Festival will als erstes in Deutschland komplett energieautark und auch sonst klimafreundlich werden. Für uns angeschaut hat sich das meine Kollegin Astrid Kühn. Hallo Astrid, lass mich mal gucken, hast du noch Glitzer in den Haaren?
Hi Susanne, und es ist super lustig, dass du das sagst, denn da war tatsächlich ein Stand, der alle, die wollten, mit Glitzer geschminkt hat. Und da meinte ich noch so, oh, aber was ist jetzt mit dem Mikroplastik? Und dann habe ich gelernt, dass das biologisch abbaubarer Glitzer
ja,
ist. Genau, ich
wusste
es bis dahin nicht, dass es sowas überhaupt gibt. Also ja, das war schon so ein richtiges Festival, würde ich sagen. Neben den 2 Musikbühnen gab es noch Foodtrucks, neben dem Glitzerstand. Dann auch noch Bars, eine Chill-Out-Lounge mit so Palettenmöbeln und ja, einfach viele, viele Leute, die da eine gute Zeit haben wollen.
Und sag mal, wo war das genau?
Im Elbpark Entenwerder und da ist es total grün und wie der Name schon sagt, ist das auch direkt an der Elbe gelegen. Man braucht vom Hamburger Hauptbahnhof so ungefähr eine halbe Stunde mit dem Rad dorthin und mit dem Rad oder den Öffis sollte man da auch am besten anreisen. Deswegen gab es dann einen riesigen Fahrradstellplatz auf dem Gelände und keine Parkplätze für Autos.
Okay, das klingt jetzt erstmal total idyllisch, aber auf wie viele Besucher war das Ganze denn dann ausgelegt?
Also das Futur 2 will so maximal 5.000 Besucherinnen und Besucher anlocken, ist umsonst und draußen, also offen für alle. Und das geht 1,5 Tage, also Freitagabend geht's los und ab mittags dann nochmal den ganzen Samstag bis spät in die Nacht.
Okay, also soweit so gewöhnlich, sag ich jetzt mal ganz frech. Ein richtiges Festival, aber wir waren ja da, weil die Veranstalter von Futur 2 so ambitionierte Nachhaltigkeitsziele haben. Und wie sie die erreichen wollen, das zeigt uns Astrid gleich bei einem kleinen akustischen Festivalrundgang. Aber ihr kennt das ja, erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Deswegen erkläre ich euch vorher wie immer noch kurz, warum wir, um das Klima zu schützen, eben leider auch an Festivals ran müssen. Wie klimaschädlich Festivals genau sind, dazu gibt es bislang leider keine umfassende Studie. Aber es gab vor 2 Jahren einen groß angelegten Feldversuch von einer Nichtregierungsorganisation und Firmen aus der Veranstaltungsbranche. Und die haben versucht, 3 Konzerte von Die Ärzte und Die Toten Hosen möglichst nachhaltig zu organisieren. Wir reden hier von insgesamt 180.000 Besuchern auf dem Tempelhofer Feld in Berlin, also keine kleine Nummer. Am Ende folgte dann die Analyse und demnach ist das offensichtlichste Problem von Festivals, nämlich der Müll, bei weitem nicht das größte. So viel mehr Müll als zu Hause erzeugen Festivalbesucher nämlich gar nicht. Er liegt am Ende nur für alle sichtbar auf der Wiese. Viel entscheidender für die Klimabilanz sind 3 Bereiche. Erstens Mobilität. Der mit Abstand größte Teil des CO2-Fußabdrucks eines Festivals entsteht durch die An- und Abreise des Publikums. Deswegen lässt sich hier auch am meisten bewirken, etwa indem im Festivalticket das Ticket für den ÖPNV bereits mit drin ist und eine klimafreundliche Anreise auch aktiv beworben wird. 2. Problemfeld: Energieversorgung. Oft liegt das Festivalgelände auf dem platten Land, um möglichst viel Platz zu haben. Dort ist aber meist kein ausreichender Stromanschluss vorhanden und deshalb müssen Dieselgeneratoren laufen. Schätzungen zufolge verbrennt die deutsche Festivalbranche so jährlich rund 400 Millionen Liter Diesel. Die sollten durch erneuerbare Energien ersetzt werden und das gilt übrigens auch für das Propangas, mit dem üblicherweise in den zahlreichen Foodtrucks gekocht wird. Damit kommen wir zum 3. großen Klimaproblem von Festivals: Essen und Getränke. Statt Grillwürstchen sollten besser vegetarische und vegane Speisen angeboten werden, möglichst in Bio-Qualität, saisonal und regional eingekauft. Und wenn nur Mehrweggeschirr ausgegeben wird, dann verringert das auch erheblich den Müll, der am Ende auf der Wiese liegen bleibt. Ich muss ehrlich zugeben, dass ich mir über all diese Baustellen bei meinen bisherigen Festivalbesuchen wenig Gedanken gemacht habe. Gut, dass andere Menschen das tun und dann auch noch so grundlegend wie die Veranstalter des Futur 2 Festivals in Hamburg. Astrid, wer genau ist denn das und vor allen Dingen, wie kamen die denn da drauf, das nachhaltigste Festival Deutschlands hochziehen zu wollen?
Dahinter steckt eine Agentur für nachhaltige Veranstaltungen, Morgenwelt heißt die, und die machen eigentlich so Firmen-Events, also eigentlich weniger Festivals. Für diese Agentur arbeitet Wiebke Schumacher und die hat mich auch auf Festival rumgeführt und die hat mir erzählt, dass die Idee für das Futur 2 Festival bei einem Netzwerktreffen entstanden ist, wo Leute, die sich in Hamburg und Umgebung Gedanken über nachhaltige Veranstaltungen machen, so Idealmodelle entwickelt haben. Also man müsste die Energie selbst erzeugen, was könnte man noch machen?
Ja, irgendwie im Laufe des Abends kam dann so die Idee, also die Idee ist doch gut, warum machen wir das nicht einfach? Und durch Zufall saß in diesem Barcamp auch jemand von der Umweltbehörde. Und da kam dann kurz danach der Anruf oder die E-Mail, sag mal, irgendwie geht uns das auch nicht aus dem Kopf. Wie können wir das denn umsetzen? Was braucht ihr denn? Und dann hat man sich zusammen an den Tisch gesetzt und hat genau dieses Festival entwickelt.
Ja, und jetzt organisiert Wiebke eben das Futur 2 Festival. Und wie angesprochen, steckt da auch die Hamburger Umweltbehörde mit drin. Die sind der größte Sponsor und finanzieren das Ganze mit ca. 65.000 Euro. Das ist ungefähr die Hälfte des Budgets. Der Rest kommt von anderen Sponsoren, aus dem Verkauf von Speisen und Getränken und auch von der Agentur Morgenwelt selbst. Die machen damit keinen Gewinn, hat Wiebke mir erzählt. Im Zweifel zahlen die sogar drauf. Also das ist so deren Herzensprojekt und natürlich machen die sich damit auch einen Namen. Wiebke hat mir dann noch eine große Tour gegeben, denn ich wollte ja ganz genau wissen, was die sich da alles überlegt haben.
Hi. Wiebke.
Hi.
Hallo,
na?
Ja.
Jetzt treffen wir uns endlich mal.
Jetzt treffen wir uns. Oh, fantastische Jacke. Die ist ja der Hammer.
Meine Festivaljacke.
Die Jacke hatte rosa-weiße Wendepailletten mit Regenbogensternen und einem großen Elmo aus der Sesamstraße drauf. Ich fand die wirklich einigermaßen sensationell. Die ist also bunt und laut wie ihre Trägerin. Wiebke ist nämlich so, wie ich mir eine Veranstaltungsfrau vorstelle. Direkt, resolut, lustig. Auf die hören die Leute. Sie ist Anfang 40 und macht schon 20 Jahre Veranstaltungen, auch Pressearbeit. Und vor 5 Jahren ist sie dann zu Morgenwelt gewechselt, ganz bewusst, wie sie mir erzählt hat.
Ich bin Mutter geworden und habe mich in der Elternzeit einfach ganz viel, ganz anders mit Nachhaltigkeit beschäftigt, als man das vielleicht auch ohne Kind tut. Und dann ist mir irgendwann auch aufgefallen, dass ich eben das auch gerne im beruflichen Rahmen mehr machen möchte und irgendwie mehr was machen möchte, was vielleicht auch eine gewisse Sinnhaftigkeit hat. Also natürlich hat jede Veranstaltung eine gewisse Sinnhaftigkeit, weil man Freude und Teilhabe und Kultur schenkt. Aber ich wollte da irgendwie noch ein bisschen mehr auch in diese Nachhaltigkeitsrichtung gehen. Und das zu kombinieren ist irgendwie das Beste, was man machen kann.
Ja, cool, Astrid. Aber sag mal, wie sah das denn nun auf dem Festival aus? Langsam werde ich ungeduldig.
Moment, du hast die ganzen Fragen gestellt.
Ja, okay, stimmt.
Okay, also auf dem Festival kümmern Sie sich zum Beispiel darum, dass die Energie, die unter anderem für die Musik natürlich benötigt wird, vor Ort erzeugt wird. Und zwar aus erneuerbaren Energien oder halt mit Muskelkraft.
Na, gab es eben ordentlich Widerstand?
Ja.
Sehr fleißig.
Ja, es geht. Ich mache das öfter.
Danke dafür.
Und ist ein kleines Training, aber für den guten Zweck und für gute Sachen.
Spaß?
Ja, auf jeden Fall. Es ist schön hier und kann man nur unterstützen.
Ja, weitere Stromstrampler auf Fahrrädern am Rand der Bühne nehme ich an. Haben wir ja ganz am Anfang schon mal gehört.
Ja, genau. Vor der einen von den 2 Bühnen standen nämlich 4 Fahrräder und dort mussten, naja, oder durften die BesucherInnen dann selbst in die Pedale treten, um für Bass und Licht zu sorgen.
Quasi wie die Hamster im Rad. Aber mal ganz ehrlich, hatten die Leute denn da auch Bock drauf? Also die breite Masse, wollten die nicht lieber in Ruhe sich die Band anschauen oder tanzen, statt zu strampeln?
Die waren total motiviert. Die haben da mega Bock drauf. Sagt Wiebke auch, dass das jedes Jahr so ist. Und das haben mir diese Radler hier bestätigt. Die haben nämlich sogar gestrampelt, als noch gar keine Musik lief.
Auf jeden Fall. Also was Besseres als draußen feiern, Musik hören und sich bewegen, gibt es ja eigentlich nicht.
Und so dieses Thema Nachhaltigkeit und so, war das ein Grund für euch herzukommen oder nimmt man das so mit?
Also es war tatsächlich bei uns zufällig, dass wir es gesehen haben, dass das ist. Und wir fanden es aber beide total gut, dass es nachhaltig ist. Und ich finde es auch mal sehr spannend, wie das umgesetzt wird, ja, das Thema. Genau. Ja, das ist wichtig, dass sich alle einbringen.
Jetzt kriege ich ein schlechtes Gewissen. Ich glaube, ich hätte mir eher ein Bier geholt, Astrid.
Tja, Susanne, die einen so, die anderen so. Kannst du mal sehen, ne? Aber für diese Strampelaktion, so nenne ich das jetzt mal, muss halt auch orgamäßig echt gut geplant sein, wo was erzeugt wird und auch welches Gerät wie viel Strom zieht. Das führt natürlich zu einer besonderen Anspannung. Ich meine, stell dir vor, du organisierst da ein Festival mit Bands und 1000 Besuchern und plötzlich fliegt da dauernd eine Sicherung raus.
Oh nee, ja. Um Gottes Willen.
Und das ist denen tatsächlich auch schon mal passiert, als sie noch mehr Räder hatten. Ich habe Wiebke deshalb auch gefragt, ob sie als Profi da trotzdem vorm Start nervös ist.
Immer, nicht nur das erste Mal. Also immer. Man ist immer sehr nervös. Aber dadurch, dass wir natürlich genau wirklich überall gucken, welcher Kühlschrank verbraucht wie viel Strom, welches Kochgerät verbraucht wie viel Strom, die Sachen auf der Bühne, was verbrauchen die, können wir das eigentlich relativ gut planen, wie viel Strom wir brauchen.
Und das relativ gut würde ich fast streichen, denn um die Versorgung zu planen, messen die im Vorfeld wirklich jedes Gerät, das da Strom zieht und fordern das auch von den Ausstellern, also den Betreibern der Foodtrucks zum Beispiel. Und da kommen teilweise auch echt Überraschungen ans Licht. Das Dauerproblem zum Beispiel sind Kaffeemaschinen und Wasserkocher. Die ziehen laut Wiebke richtig viel Strom und das haben die Leute oft gar nicht auf dem Schirm. Auch für die Aussteller ist diese Herangehensweise also neu und ein Lernprozess. Das hat Wiebke mir auch nochmal erzählt.
Und dann sagen die, was sie brauchen und dann kriegen sie den Anschluss. Weil die meisten Veranstaltenden natürlich anders als wir sagen, das und das wollen wir produzieren an Musik, an Essen. Wie viel Strom brauchen wir dafür? Und dann wird da im Zweifelsfall so viel Dieselgenerator hingestellt, wie gebraucht wird. Und wir machen es eben genau andersrum. Wir gucken halt und sagen, wie viel Strom können wir eigentlich mit dem, was wir haben, produzieren und was können wir damit machen?
Denn was den Stromverbrauch angeht, ist das echt ein großer Unterschied, ob da, wie eben im Hintergrund, nur ein Chor singt oder eine Band ein Akustikset spielt oder ob eine mehrköpfige Band mit vielen elektrischen Instrumenten auftritt. Das müssen die natürlich alles gut planen und sie erlauben zum Beispiel Bands, je nachdem, wie viel Strom sie auf dem Festival erzeugen können, auch laut oder leise, also mit Verstärker oder ohne, zu spielen.
Okay, aber sag mal, so oder so reichen doch dafür nicht ein paar Fahrräder, oder? Also wo kommt denn der restliche Strom her?
Genau, das reicht natürlich nicht. Es gibt dazu noch Solarenergie und dieses Jahr neu Wasserstoff. Die haben da so eine Mischkalkulation gemacht. Die Idee ist, die Solarenergie, die am Tag vor Ort erzeugt wird, auf jeden Fall zu nutzen. Und am Ende haben sie gut ein Drittel ihres Verbrauchs auch direkt mit den Solarcubes erzeugt und den Rest aber mit einem Wasserstoffgenerator, also einer Brennstoffzelle vor Ort.
Stopp, 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 Astrid. Also das waren jetzt sehr viele Informationen auf einmal. Lass uns das bitte mal der Reihe nach sortieren. Solarcubes, noch nie gehört. Wie sehen die denn aus?
Ja, klassische Würfel, mehr als 2 Meter hoch, aber eben an allen Seiten mit Solarpaneelen bespannt. Davon hatten sie 4 Stück, die mitten auf dem Festivalgelände standen. An einem war sogar so ein kleiner Wegweiser dran. Der stand dann hier zur Pommesbude, da zur Bühne. Also es war ganz hübsch integriert. Und diese Cubes, die sind eine ganz praktische Neuerung. In den vergangenen Jahren hatten die da nämlich immer eine sehr große Solaranlage stehen, was aber natürlich transportmäßig sehr aufwendig war. Und in den Cubes sind auch kleine Speicher verbaut und die kann man da einfach besser hinstellen.
Ah, sehr gut. Also wenn die Sonne mal nicht scheint, dann ist vorgesorgt. Ist ja schließlich Hamburg, ne? Aber was ist denn, wenn dann auch die Speicher leer sind? Du hast gerade irgendwie gesagt, Wasserstoff?
Genau, dafür gibt es den Wasserstoffgenerator als Backup oder eben auch, um dem Festival neue Freiheiten zu geben, sagt Wiebke. Die ist echt froh über den Wasserstoff.
Also das entspannt uns und gibt uns auch neue Möglichkeiten, muss man auch ganz ehrlich sagen. Weil eine Band mit irgendwie 3 Gitarren ist eben, braucht mehr Strom und dann können wir vielleicht auch mal nochmal eine lautere Band spielen lassen. Und das gibt natürlich nicht nur uns weitere Möglichkeiten, sondern auch anderen Veranstaltenden eben auf sowas umzusteigen.
Also hier merkt man, denen ist wichtig, dass sie Anwendungsbeispiele zeigen, auch für andere Veranstaltungen, damit die das möglichst kopieren. Das gilt für die Solarcubes, aber auch für den Wasserstoff zur Stromerzeugung auf der grünen Wiese.
Okay, dann möchte ich das mit dem Wasserstoff aber auch noch ein bisschen genauer wissen. Ich nehme jetzt mal an, das ist grüner Wasserstoff, oder?
Yes, erzeugt in Nordfriesland und zwar mit Hilfe von Windkraftanlagen, die sonst abgeregelt werden müssen, wenn zu viel Wind weht, also zu viel Strom ins Netz drängt. Der Strom würde ja sonst weggeworfen, gewissermaßen. Mhm. Und mit Hilfe dieses Stroms erzeugen sie stattdessen per Elektrolyseur grünen Wasserstoff. Damit betreibt die Firma SWAT, das ist die gleiche, die auch die Solarcubes baut, normalerweise Tankstellen für Wasserstoffautos. Und der Wächter des Wasserstoffs auf dem Festival, das war auch ein echter Nordfriese mit Namen Ole Hering.
Ole Hering? Das ist ja wie im Kinderbuch hier. Also ich liebe solche Zufälle. Noch ein Norddeutscher wird es jetzt aber auch nicht mehr, ne?
Nee. Also wir haben einen Trailer, in dem Wasserstoff, der grün hergestellt worden ist, also richtiger grüner Wasserstoff, aus erneuerbaren Energien. Den haben wir aus Nordfriesland mitgebracht. Beziehungsweise ist es so, dass wir in Hamburg sowieso ein paar Tankstellen beliefern mit grünem Wasserstoff. Und somit haben wir praktisch einen nicht ganz leeren Trailer, weil du kannst sie auf der Tankstelle nicht komplett entleeren. Den fahren wir hier jetzt ganz leer. Also auch da haben wir praktisch darauf geachtet, dass auch da die Transportkette nachhaltig ist.
Also den Ole, den habe ich kennengelernt, da stand er vor 2 Anhängern. In dem einen waren die Wasserstofftanks und in dem anderen die Brennstoffzelle. Dazu sage ich gleich noch mehr, keine Sorge, Susanne. Und der Ole, der hat dann mit bloßen Händen ein Schild gehalten, weil das irgendwie immer umgekippt ist, keine Ahnung. Und auf dem Schild stand auf jeden Fall, was die Vorteile von Wasserstoff auf dem Festival sind.
Ah, also auch ein Anwendungsbeispiel. Ein Mann der Tat mit viel Langmut und einem Schild. Aber sag mal, konnte der denn auch erklären, was auf seinem Schild da drauf stand? Also denn so ganz habe ich das noch nicht verstanden, wie das jetzt läuft mit dem Wasserstoff auf dem Festival. Wo geht der hin?
Also, der Wasserstoff im Tank ist noch gasförmig. Und wenn jetzt beim Catering, sagen wir mal, eine Großbestellung Pommes reinkommt und gleichzeitig, keine Ahnung, 3 elektrische Gitarren spielen, dann erkennt das System den Bedarf und die Brennstoffzelle springt an, verwandelt den Wasserstoff mittels sogenannter kalter Verbrennung in Strom. Und der ganz große Vorteil im Sinne der Nachhaltigkeit ist eben, dass die nur so viel Energie erzeugt, wie sie auch wirklich brauchen.
Es ist auch so, dass die Effizienz hier definitiv im Vordergrund steht. Das heißt, die Brennstoffzelle wird auch nur dann angesteuert, in dem Moment, wo wir Energiebedarf haben. Vergleichbar ist zum Beispiel ein Dieselaggregat in dieser Leistungsklasse von 20 Kilowattstunden. Die laufen immer auf einer Grundlast, verbrauchen immer eine Grundmenge an Treibstoff.
Heißt, Dieselaggregate würden die ganze Zeit durchlaufen und Treibstoff ziehen und das macht die Brennstoffzelle eben nicht. Okay, verstanden. Nun stellt sich aber noch eine Frage, so eine Brennstoffzelle und grüner Wasserstoff, das ist doch viel, viel teurer für den Veranstalter, oder?
Ja, da kann man nicht drum rumreden und das hat Ole auch nicht gemacht.
Das heißt, so eine Brennstoffzelle, die da hinten steht, die kostet 150.000 Euro, nur dass man mal eine Marschroute hat, für 20 kW. Wenn ich aus Chinesien einen 20 kW Dieselgenerator importieren lasse, dann kriegst du so ein Ding für 5.000 Euro. Da ist halt der Unterschied.
Hui.
Genau, aber der verbrennt eben auch klimaschädlichen Diesel bzw. Heizöl, noch schlimmer, und macht dabei eine Menge Lärm und verpestet die Luft.
Ja, ja, sehe ich ein. Aber Astrid, bei dem Preisunterschied, ganz ehrlich, da ist es doch kein Wunder, dass andere Festivals, die jetzt keine Non-Profit-Nachhaltigkeitslabore sind wie Futur 2, das nicht machen. Also auf die Besucher kannst du doch so krasse Kosten wahrscheinlich gar nicht umlegen, weil die Ticketpreise, die sind ja in den letzten Jahren eh schon durch die Decke gegangen.
Ja, ja, das ist schon teuer. Also ich habe mit Ole mal durchgerechnet, eine Kilowattstunde Strom, die da mit grünem Wasserstoff erzeugen, die kostet ungefähr 3 Euro.
3 Euro? Mhm. Okay, das ist krass happig. Also normalerweise kostet Strom ja eher so um die 30 Cent. Pro Kilowattstunde. Also Astrid, es tut mir leid, aber ich verliere hier gerade so ein bisschen den Glauben an die Übertragbarkeit und die Machbarkeit für andere Festivals. Die müssen ja damit Geld verdienen.
Naja, also ja, du hast recht, die Kosten sind ein großer Punkt. Laut Wiebkes Kalkulation müssen sie alles in allem mehr als 4.000 Euro für den Wasserstoff zahlen. Wiebke sagt, klar, das ist schon deutlich teurer als normaler Strom. Andererseits steckt die Technologie aber auch noch in den Kinderschuhen und wenn man mehr davon produziert, wird es auch günstiger werden. Dazu kommt ja, dass sich die CO2-Bepreisung in den nächsten Jahren mehr und mehr bemerkbar machen wird. Dann wird es auch teuer, den Dieselgenerator aus Chinesien, wie Ole sagt, den laufen zu lassen. Das sagen Wiebke und Ole. Und klar sind die beiden aber für die Sache natürlich auch besonders optimistisch, quasi aus Berufsgründen schon. Aber trotzdem fand ich Wiebkes Argument auch irgendwie einleuchtend.
Natürlich kann man das so sagen, ne? Nachhaltigkeit ist teurer. Die Frage ist, ob das wirklich stimmt. Also wenn man das so ausrechnet, wie viel die Kilowattstunde Strom kostet, dann ist das definitiv teurer. Wenn wir aber immer wieder bei Festivals, und das erleben wir jetzt und heute, mit Folgen von Klimawandel kämpfen müssen, Festivals abgesagt werden müssen wegen Hochwasser, wegen Wind, wir Festivals anders absichern müssen für so Naturphänomene, dann ist vielleicht am Ende auf Nachhaltigkeit umzusteigen und den Klimawandel eben nicht mehr weiter voranzutreiben und den vielleicht irgendwie noch aufhalten zu können, doch auch die nachhaltige und auch die günstigere Lösung.
Ja, ich möchte mich dem unbedingt anschließen und gleichzeitig kommt ja noch was anderes hinzu. Ne? Wir haben jetzt gerade immer gesprochen von einer Bestellung Pommes und 3 Gitarren. Was ist denn, wenn ich jetzt an Rock am Ring denke und da irgendwelche Rocker mit Pyro-Shows auftreten? Da wird es doch noch schwieriger, oder nicht?
Ja, natürlich. Das ist viel schwieriger, auch weil die ja vom Konzept her ganz anders rangehen. Hier beim Futur 2 schaut man ja, wir können so und so viel Strom vor Ort erzeugen. Das können wir damit machen und das eben nicht. Also Rockgrößen mit aufwendigen Pyro-Shows, no way, wäre einfach nicht drin. Zur Übertragbarkeit hat sich ja auch Sarah Lüngen Gedanken gemacht, die wir ganz am Anfang schon mal gehört haben. Die arbeitet für die Berliner Beratungsagentur The Changency und berät da auch Musikgrößen wie die Ärzte oder Seed und die Veranstalter von größeren Festivals. Und ja, die war auch beim Futur 2.
Im Endeffekt fehlt es ja vielen an der Fantasie, wie kann man Dinge anders machen? Und ich glaube, hier soll halt vor allem gezeigt werden, hey, guck mal, es gibt Lösungen und in dem Moment, wo man halt auch lernt als Festival, okay, man kann schon Dinge anders machen, wenn das immer mehr Festivals sagen und immer mehr der Bedarf ist, das ist halt Marktwirtschaft, ja, dann werden Dinge auch günstiger und dann wird es normaler und ich glaube, das ist die Funktion, dass Futur 2 einfach zeigen will, ey, guckt mal, es geht auch anders und nach kann man Dinge auch höher skalieren.
Na gut, Astrid, es stimmt schon. Also wenn ich mir jetzt überlege, dass vor 10 Jahren auch noch niemand gedacht hätte, dass Solarpaneele mal so günstig sind, dass es sie beim Discounter gibt und sie an ganz, ganz vielen Privatbalkonen hängen, dann überzeugt mich die Argumentation schon. Deswegen lass uns noch mal eine Runde auf dem Festival drehen. Was für Ideen haben die denn außerdem noch?
Oh, du, total viele. Ich kann hier gar nicht alles im Detail nennen, glaube ich. Die Klos zum Beispiel, das sind nicht die klassischen Dixies. Wie wir wissen, brauchen die ja viele Chemikalien. Die werden energieintensiv hergestellt und sind natürlich auch nicht gut für die Umwelt.
Und dann ist da noch der Geruch.
Ja, beim Futur 2 kommen stattdessen Trockentoiletten zum Einsatz. Also da ist nichts mit Chemie, sondern du streust auf dein Geschäft so Sägespäne drauf. Die riechen höchstens nach Holz, also sogar ganz angenehm. Die Inhalte holt der Anbieter dieser Klos am Ende dann ab und macht das Zeug zu Dünger. Zack, fertig. Nächstes Thema, Essen.
Starke Überleitung, Astrid.
Ja, danke. Du hast es vorhin aber schon gesagt, Fleisch ist klimabilanzmäßig echt nicht gut. Ne? Deswegen ist das Festival komplett vegetarisch und vegan. Also Wurst mit V, Wurst mit Pommes, gibt's da Handbrot, scharfe Kartoffeln von Anbietern aus der Nähe und dazu Bio-Limo und Bio-Bier. Hier im Hintergrund zischelt die Pommesbude.
Das ist doch schon recht nah, oder?
Ja.
Und die Gerichte wurden alle im Mehrwegbehälter verkauft. Gegen Pfand, das musste man dann wieder zurückbringen. Blitzumfrage beim Pommeskäufer, ob der das okay findet.
Ja, wenn ich das wieder kriege, ist das okay. Ja, das ist ja Pfand, in Ordnung.
Ja, sehr pragmatisch.
Ja, das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen banal sogar, ne? Mehrweggeschirr. Aber gerade Richtung Abend gab es dann doch schon neben der langen Pommelschlange auch noch eine lange Mehrwegrückgabeschlange. Muss man dann mitleben. Das Besteck aus Holz, das landet allerdings im Restmüll. Insgesamt reduzieren sie den Müll aber schon sehr. In einem der vergangenen Jahre haben sie das mal genau ausgerechnet. Und da kamen sie pro Person und Tag auf 36 Gramm Restmüll. Also ohne recyclingfähige Sachen wie Glasflaschen und so.
Das ist wirklich gut. Also in der Analyse, die ich gelesen habe, da stand, bei normalen Festivals fallen pro Person und Tag rund 1500 Gramm Müll an.
Ja, das also ist schon ein Unterschied.
Also 36, Respekt.
Mhm. Und das zu verringern, da ist Mehrweg natürlich ein entscheidender Hebel. Aber Mehrweg, das klingt auch immer leichter, als es ist. Denn die ganzen Foodtrucks, da standen 4, 5 so unterschiedlich auf dem Festivalgelände, die können das selbst eben kaum stemmen, eigenes Geschirr auszugeben und zu spülen. Dafür fehlt ihnen schlicht der Platz. Deswegen hat das Festival dafür einen extra Partner gesucht, hat mir Wiebke erzählt.
Das ist ein einheitliches System. Das kommt über einen Anbieter, Sustable. Und die vermieten quasi an veranstaltende Geschirr. Liefern das, holen das dann dreckig wieder ab und spülen das zentral in Hamburg in einer Spülstraße, die eben auch nachhaltig ist, die erstmal das Essen ausfiltert und dann irgendwie auch die Restwärme, also die Abwärme wieder ins System einbringt. Und so kann man eben mit wenig Wasser, wenig Spülmittel nachhaltig spülen.
Also da merkt man schon, da steckt schon Orga dahinter und muss sich auch als Veranstalterin Gedanken machen. Und das ist sicherlich an vielen Orten, gerade auf dem Land, auch schwieriger zu organisieren als jetzt da in Entenwerder.
Ja, das stimmt. Sag mal, Astrid, mir fällt gerade auf, wir haben jetzt so viel über das Drumherum gesprochen, aber wir haben Glitzer versprochen. Deswegen, wie war denn die Musik, wie war die Stimmung?
Ja, du hast vollkommen recht. Und im Vorfeld dachte ich so, ach, Zelten ist nicht, wird da überhaupt eine richtige Festivalstimmung aufkommen? Aber dann war ich doch wirklich total positiv überrascht. Ja, vielleicht lag es am Glitzer. Es lag aber sicherlich auch daran, dass die Leute da einfach in Sitzecken gechillt haben und gequatscht. Da waren auch viele Kinder unterwegs, da war also so eine entspannte, fröhliche Stimmung tagsüber. Und abends, ja, da war vor den Bühnen schon echt immer gut was los. Es wurde viel getanzt und auch die Getränke, die sind ganz gut geflossen, sage ich mal.
Yay, Stimmung. Astrid, warum bin ich nicht mitgegangen?
Ja, habe ich dich auch gefragt.
Aber sag mal, kein Camping? Wieso eigentlich kein Camping?
Dafür gibt es verschiedene Gründe. Aktuell haben sie schlicht keine Genehmigung, das auf der Fläche zu machen. Aber dazu würden sich natürlich auch noch knifflige Fragen on top stellen. Wenn jetzt alle ihre Ausrüstung fürs Zelten und Kochen für mehrere Tage mitbringen, würden wahrscheinlich doch viele mit dem Auto kommen. Das wollen sie aber ja gerade explizit nicht. Wiebke hat gesagt, dass sie das aber schon reizvoll finden würden, das auch mal auszuprobieren in den kommenden Jahren und den ersten müllfreien Campingplatz auf einem Festival zu machen.
Ja, gerne. Diesmal komme ich dann auch.
Ja, genau. Also Schritt für Schritt, jedes Jahr was Neues, wer weiß. Auch was das Booking angeht, haben die sich übrigens Gedanken gemacht. Da wurde zum Beispiel niemand extra eingeflogen, sondern darauf geachtet, dass die Künstlerinnen und Künstler ohnehin gerade auf Tour sind. Im Idealfall sogar in der Nähe. Insgesamt haben da rund 20 KünstlerInnen gespielt, Bands und DJs.
Und abends, wenn dann die Sonne nicht mehr schien, wenn es dann dunkel war, da liefen die Bühnen dann mit dem Wasserstoff, richtig?
Genau, und mit Strampelkraft halt. Und ab circa 22 Uhr wurden die Boxen dann auch ganz ausgemacht. Silent Disco. Das heißt, das tanzwütige Publikum, das hat sich dann Kopfhörer ausleihen können. Und darauf lief dann die Musik vom Live-DJ weiter.
Zum einen, weil wir in 400 Metern Entfernung AnwohnerInnen haben, die wir nicht stören möchten und dürfen. Zum anderen, weil es natürlich hier im Park auch Tiere gibt, die hier leben. Die werden von uns genug gestört über den Tag. Da müssen wir nicht irgendwie nachts noch laut Musik machen. Und der dritte Grund ist, dass wir Strom sparen damit. Also in dem Moment, wo wir auf Kopfhörer umschalten, zieht die Bühne, wenn da DJs spielen, vielleicht unter 1 kW Strom. Das ist super wenig und wir können natürlich dann, wir schalten um 22 Uhr um und dann können wir keine Solarenergie mehr erzeugen. Dann können wir nur noch die Speicher leer spielen und dann, das geht natürlich am längsten, wenn wir so wenig Strom wie möglich verbrauchen.
Silent Disco. Hast du das denn ausprobiert, Astrid?
Ja, tatsächlich. Also von dem Konzept hatte ich vorher schon gehört, das aber noch nie gemacht. Und nach der Band, die gespielt hat, war es dann ehrlich gesagt schon so eine kleine Hürde, sich jetzt noch diesen Kopfhörer auszuleihen. Auch weil man so denkt, wie soll ich denn da jetzt in Stimmung sein? Weißt du, jeder ist so vereinzelt für sich mit dem Kopfhörer. Aber dann war das doch gar nicht so. Also das Gute ist, du kannst die Lautstärke an deinem Kopfhörer selbst regeln. Du kannst auch wechseln zwischen den Kanälen. Also da haben zwei DJs gleichzeitig aufgelegt und du kannst dich halt noch entspannt mit deinen Leuten unterhalten, wenn du den Kopfhörer abnimmst. Ich fand das echt entspannt. Und ich habe mal mein Mikro dran gehalten. Hör mal, so klang das mit Kopfhörern. Und das war die Umgebung ohne Kopfhörer auf. Da hat man also nur Stimmen gehört und keine Bässe mehr. Da kann man sich also noch unterhalten.
Ja, das klingt ganz witzig. Ich nick hier schon mit dem Kopf. Also ich würde das auch mal ausprobieren. Aber dass man dadurch Strom sparen kann, das hätte ich jetzt gar nicht mitgedacht. Das finde ich total cool. Also das habe ich jetzt erst gelernt. Ich finde sowieso, das klingt alles wirklich gut, was du da erzählst, Astrid. Und das Konzept von Futur 2 überzeugt mich auch. Ich glaube, das hört man. Ich frage mich nur noch, und deswegen auch dich, so ein Festival, das ist ja kein Normalfall. Und es gibt ja tausende weitere Veranstaltungen in Deutschland. Wenn man jetzt mal an all die großen Konzerte, die Messen und wenn man so will, vielleicht sogar noch an die Europameisterschaft jetzt denkt. Wie sehr ist Nachhaltigkeit in der Veranstaltungsbranche denn insgesamt ein Thema? Oder ist das jetzt noch eine Nische?
Ja, also ich würde schon sagen, das ist eher noch Nische. Die EM wird wohl kaum jemand als nachhaltig bezeichnen. Mehrere Leute, die im Bereich Veranstalten tätig sind, haben mir aber erzählt, dass das Thema schon viele umtreibt. Zum Beispiel Helen Schepers von Green Events Hamburg. Das ist das Netzwerk, das Akteure in Hamburg und Umgebung in Verbindung bringt und dabei berät, nachhaltiger zu werden. Bei einer Veranstaltung von denen ist auch die Idee fürs Futur 2 entstanden.
Das ist tatsächlich in den letzten 3 bis 4 Jahren explodiert, dass die VeranstalterInnen da Interesse dran haben, auch weil es viele Initiativen gibt. Da gibt es ja uns, da gibt es Changency. Und es gibt tatsächlich viele Fördermittelgeber, die mittlerweile sagen, so, wenn du eine Veranstaltung machst und du Geld von uns bekommst, dann musst du aber auch ein paar Nachhaltigkeitsmaßnahmen erfüllen. Oder auch Flächengeber. Wenn man es an Heiligen Geistfeld denkt, die haben halt Auflagen zum Thema Nachhaltigkeit, die erfüllen müssen, was wir auch uns wünschen. Das ist quasi das Tolle daran. Die kriegen uns die Fläche nicht, wenn sie nicht bestimmte Nachhaltigkeitsmaßnahmen einhalten.
Ach, interessant. Kein Nachhaltigkeitskonzept, keine Fläche, Astrid?
Genau, die Hamburger Wirtschaftsbehörde, die Flächen vergibt, die koppelt die Nutzung an Kriterien, die auch Nachhaltigkeitsaspekte enthalten. Mehrweg ist da so ein Beispiel. Da ist man in Hamburg also schon auf dem Weg, hat mir Helen gesagt. Und so kommen die Veranstalter kaum drumherum, sich damit zu beschäftigen. Um das Ganze transparenter und auch einfacher zu machen, arbeitet Green Events Hamburg aber gerade noch an einem Siegel für Festivals und Veranstaltungen. Wenn man gewisse Nachhaltigkeitskriterien erfüllt, soll man sich zertifizieren lassen können und so zum Beispiel auch Argumente haben, um eine Fläche zu bekommen. Und nicht nur andere Veranstalter könnten vom Futur 2 lernen, meint Helen. Sowas habe natürlich auch Einfluss auf die Besucher.
Die können auch umdenken und sagen sich, vielleicht kann ich den einen oder anderen Aspekt mit nach Hause nehmen. Das ist uns halt extrem wichtig, weil wie viele Millionen kann man mit Veranstaltungen erreichen? Und vor allen Dingen Menschen, die du sonst nicht erreichst.
Und dann hat mir Wiebke, die Frau mit der Elmo-Glitzerjacke, noch ein kleines Geheimnis verraten.
Unser geheimer Wunsch ist, dass wir uns eines Tages überflüssig machen wollen. dass wir das nicht mehr machen müssen, weil alle das machen, weil das dann nicht mehr das nachhaltige Festival ist, sondern einfach nur noch ein Festival. Und dann können wir es immer noch machen, weil wir es gerne machen, aber dann müssen wir es nicht mehr machen, um Leute zu überzeugen.
Alles wird gut, alles wird gut. Mein Leben liegt in Scherben und das Haus liegt in Tanzen. Alles wird gut, alles wird gut. Trinkt an der Wand, alles wird gut, alles wird gut.
Sehr schön, Astrid. Alles wird gut. Und hier kommt auch schon der Applaus für dich, glaube ich. Denn ich muss mich erstmal herzlich bedanken. Das hat wirklich Spaß gemacht. Herzlichen Dank für den ganzen Glitzer.
Ja, du sehr gerne. Auf solche Veranstaltungen könnt ihr mich gerne schicken.
Ich hoffe, euch hat es auch gefallen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Schreibt uns doch gerne mal eine Mail dazu an klima@ndr.de. Und übrigens, statt nun in die Sommerpause zu gehen, werden wir für euch in den nächsten Wochen, genau wie um den Jahreswechsel herum, wieder mit Kurzfolgen von Mission Klima aufwarten. Also abonniert uns doch gerne, damit ihr das nicht verpasst und empfiehlt uns auch gerne weiter. Und für die Zwischenzeit habe ich natürlich, wie immer, auch noch einen anderen Podcast-Tipp für euch. Diesmal ein Tipp für alle, die sich für Musik interessieren. Der Podcast Urban Pop von NDR Kultur. Wer Musik liebt, der kennt die Stimme des Hosts bestimmt aus Radio und Fernsehen. Peter Urban, ein absoluter Musikinsider, der noch dazu auf unvergleichliche Art Geschichten erzählen kann. Er war auf unzähligen Konzerten, trifft bis heute die Größen des Musikgeschäfts und ist selbst Musiker. Bei Urban Pop spricht er mit Uke Bandixen, Kulturredakteur beim NDR, über genau diese spannenden Begegnungen und über Fun Facts aus der Musikgeschichte. Zu finden in der ARD-Audiothek und als Link in unseren Shownotes.
Mission Klima. Lösungen für die Krise. Ein Podcast von NDR Info.